ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Pinkelpause Folge 36 ist da. Chris in Aachen. Frohes Neues, ne?
Ja, dir auch, Jochen, und allen Zuhörern auch. Frohes neues Jahr.
Viel Gesundheit sollte man wünschen in diesen Tagen.
Absolut.
Hast du dir was vorgenommen, sag mal, nebenbei?
Konkret vorgenommen nicht, aber ich habe ganz viele Pläne und Ideen, aber das versuche ich jetzt mal so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe gemerkt, ich habe mir nichts vorgenommen.
Das ist sehr gut. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Leute, die sich nichts vornehmen, die zufriedeneren Leute sind.
Sehr gut. Das Jahr 2021 kann kommen. Also die erste Hürde ist schon genommen. Wir haben viel vor in diesem Jahr. Das,
ja, absolut.
Wir werden weiter jede Woche eine Folge erstellen. Viele spannende Interviewgäste fragst du gerade an. Die Themen untenrum, die sind einfach, die hören nicht auf.
Die, genau. Und wir sind ja immer noch erst beim zweiten Organ, ne? So richtig.
Ja. Wie viel gibt's denn insgesamt? Vielleicht immer die Hörer vorbereiten, auf wie viele Jahre sie sich einstellen können.
Ja, wir sind jetzt bei der Prostata, dann gibt es noch die Hoden, dann gibt es die Nieren, die Blase, dann gibt es das Zusammenspiel der Organe, dann gibt es die Hormone. Ja, also Ideen gibt es massenhaft, was wir da alles besprechen können. Aber wir hangeln uns noch weiter bei der Prostata entlang, Schritt für Schritt, Woche für Woche. Und ich glaube, nächste Woche machen wir dann mal was über die Blase, so einen kleinen eingestreut für die Damen, damit die uns auch nicht verloren gehen. Ne? Ja.
Wir freuen uns ja auch immer über Reaktionen. Man kann ja auch Fragen stellen. Das ist ja so jetzt keine Sprechstunde, die wir hier abziehen. Aber wir freuen uns natürlich über Reaktionen. Es gibt auch ganz viele und das freut uns immer. Man kann bei Podigy nämlich die Kommentarfunktion nutzen, also auch in diesem Jahr. Dein Titel für diese Folge heißt Strahlemann und Söhne, die Bestrahlung bei Prostatakrebs. Meine direkte Frage, wir hatten ja mal über die Operation gesprochen, jetzt kommst du daher mit Bestrahlung. Geht das überhaupt? Also wäre jetzt meine dumme Frage zu Beginn.
Ja, Bestrahlung wird ja gemeinhin immer so ein bisschen als unterlegen zur Operation angesehen, ne? Dass man sagt, der Operation, dann ist alles weg. Da ist radikal, dann ist der Krebs weg. Und bei Bestrahlung, da hat man immer so, ja, so das Gefühl, so ein bisschen, ja, das wird dann halt bestrahlt, aber die Prostata ist ja noch da und ist das denn dann überhaupt geheilt? Und da müssen wir, glaube ich, wirklich Aufklärungsarbeit leisten, dass langfristig tatsächlich durch eine Bestrahlung in den meisten Fällen in genauso großer Häufigkeit eine Heilung herbeigeführt werden kann wie durch eine Operation, wenn man, da muss ich wieder auf die Risikogruppen hinweisen, wenn man die Risikogruppen sauber einteilt. Aber das gilt fast eher für die Operation. Also man muss für die Operation die Patienten sauber auswählen und die Leute, die nicht für eine Operation geeignet sind oder das nicht wollen oder aus anderen Gründen nicht operiert werden können, für die ist eine Bestrahlung immer auch eine sehr, sehr gute, effektive, schonende Alternative. Und das gilt für alle Risikogruppen, solange der Krebs auf die Prostata begrenzt ist.
Und das heißt, wenn das nicht mehr der Fall ist, wird es dann schwierig.
Genau, wenn der Krebs die Prostata überschritten, also verlassen hat, dann kann man auch mit einer Bestrahlung keine Heilung erzielen. Dann muss man eine allgemeine Therapie, also eine systemische Therapie wählen. Man kann aber eventuell auch bei einem fortgeschrittenen Krebs eine Bestrahlung noch zusätzlich machen, also um den Primärtumor in der Prostata in seinem Wachstum einzudämmen und ja, und damit sozusagen die Gesamtsituation auch etwas zu verbessern.
Strahlentherapie ist für mich als Laie immer irgendwas, da geht man hin und dann gibt es von außen Geräte und wird man bestrahlt und dann ist gut. Ist ein bisschen einfach wahrscheinlich, aber von außen ist es schon, oder?
Richtig, also die Bestrahlung, da werden energiereiche Strahlen in den Körper eingebracht und es gibt eine Bestrahlung von außen. Das ist die ganz klassische Bestrahlung, so wie sie seit vielen, vielen Jahren durchgeführt wird. Und es gibt aber auch bei der Prostata eine Bestrahlung von innen. Das werden wir dann gleich auch nochmal so ein bisschen besprechen. Da werden die Strahler, also die praktisch die kleine Seeds, kleine Samenkörnchen in die Prostata abgelegt und bestrahlen die Prostata von innen. Das nehmen wir uns gleich vor. Aber bleiben erstmal bei der ganz klassischen äußeren Bestrahlung mit einem Linearbeschleuniger. Also praktisch werden die energiereichen Strahlen erzeugt und dann über verschiedene Einstrahlrichtungen in der Prostata fokussiert. Also das Prinzip ist praktisch, dass man die Energie in den Körper hineingibt und dass das umgebende Gewebe durch die Streuung, weil man aus verschiedenen Richtungen kommt, wenig Energie abbekommt, aber in der Prostata dann sehr, sehr viel Energie zusammentrifft. Ne? Das wird gemessen in der Einheit Gray, abgekürzt GY, und das läuft dann in vielen Sitzungen, also man muss diese Dosis, die man dem Körper da verabreichen will, man versucht über 74 bis 78 Gray in den Körper da reinzubekommen, wird über viele Sitzungen, über viele Wochen verteilt.
Ich habe mal gehört, dass es dann auch relativ schonend sein soll im Vergleich zu anderen Methoden. Stimmt das?
Ja, wenn man jetzt historisch das sieht, muss man sagen, nein. Also wir haben jetzt heute immer noch ganz furchtbare Spätfolgen von Bestrahlungen aus den 70ern, wo also wirklich der Unterbauch ganz ungezielt einfach bestrahlt wurde. Also auch bei Frauen mit Gebärmutterhalskrebs oder sonstigen Unterleibskarzinomen wurde einfach eine hohe Strahlendosis praktisch ungezielt auf den Unterleib gegeben, mit massiven Folgen dann auch zum Teil am Darm, an der Harnblase. Einfach haben Organe viel Energie abbekommen, die da gar nicht Zielorgan waren. Und das hat sich massiv geändert. Also wir haben heutzutage so eine, das nennt man intensitätsmodulierte Strahlentherapie. Da kann man über eine 3D-Planung ganz genau im CT planen, wie die Strahlung sozusagen geformt sein soll. Also man kann auch unregelmäßig geformte Prostatadrüsen, also die jetzt nicht eine klassische Kastanienform haben, sondern die ein bisschen asymmetrisch sind, kann man da genau ins Visier nehmen. Das ist also durch die computergestützte 3D-Planung viel, viel, viel genauer geworden und das umliegende Gewebe kann geschont werden. Und dadurch sind die Nebenwirkungen, die wir sehen, viel weniger geworden.
Also du sagtest gerade 3D, das heißt der Operateur, ich hoffe, es ist ein Arzt. Ja.
Nein, Strahlentherapeut nennt man den.
Ja. Wirklich?
Also, ja, Strahlentherapeut.
Strahlentherapeut, genau. Okay. Der sitzt dann praktisch, oder kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht das, weißt du, wie das so aussieht? Also hat so ein
Ja, genau. Also der macht erst ein CT, also klassische Computertomographie, um die Prostata zu erfassen. Dann wird anhand dieses Bildes eine 3D-Planung gemacht. Dann wird die Dosis berechnet, die in die Prostata rein soll. Und dann ein Bestrahlungsplan, wird also diese Dosis aufgeteilt auf mehrere Sitzungen. Man kann also pro Sitzung ungefähr 2 Gray geben. Er hat ja eben gesagt, man will so über 74 Gray kommen. Das heißt also, man muss 7 bis 9 Wochen jeden Tag, jeden Werktag die Woche dann in die Strahlenklinik rein. Für wenige Minuten legt sich dann auf diesen Tisch. Dann geht das Strahlengerät sozusagen um den Körper herum und zentriert die Strahlung dann auf die Prostata. Und nach wenigen Minuten ist dann diese Sitzung vorbei und der Patient kann wieder nach Hause gehen, muss am nächsten Tag wiederkommen.
Kann man sagen, also wie oft man das machen muss oder hängt wahrscheinlich dann vom Schweregrad der Erkrankung ab, oder?
Ja, kannst ja rechnen, wenn du 2 Gray pro Sitzung und du willst so ungefähr 74 Gray haben, dann muss man schon mal 37 Mal dahin. Ne? Dann durch 5 werden das 7,5 Wochen. Das ist die untere Grenze. Also 7,5 Wochen dauert das mindestens. Mhm. Ja. Ist natürlich schmerzfrei, also man spürt davon praktisch nichts.
Genau, ne? Das wollte ich nämlich sagen, ja.
Ist natürlich für eine Krebsbehandlung immer so ein bisschen, wenn man nichts spürt, fragt man sich auch, wirkt das jetzt so? Also viele Leute denken dann, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Voodoo. Ne? Also man geht dahin, man hört nichts, man spürt nichts und trotzdem wird aber Energie in den Körper reingegeben. Das ist wie bei einem Röntgenbild. Mhm. Du kriegst ja nicht mit, was da passiert und trotzdem hast du hinterher dann dieses Abbild von deinen Weichteilen und Knochen. Und hier hast du halt auch dann Energie im Körper drin und in der Summe wirkt dann diese Energie auf die Prostatakrebszellen in der Prostata zerstörend.
Okay, die sind dann zerstört und damit dann sind sie weg, ne? Oder?
Genau, wobei die Prostata an sich ist ja als Organ noch da. Ne? Mhm. Also die Krebszellen, die werden zerstört, aber das ist der Unterschied zur Operation, da können wir vielleicht bei der Nachsorge gleich noch drauf kommen, der PSA-Wert geht ganz selten auf 0,0, wie bei der Operation. Wenn die Prostata weg ist, kann kein PSA mehr produziert werden oder manchmal bleibt so ein ganz klein wenig Prostatagewebe unten an der Prostataspitze stehen bei der Operation, dann hat man mal 0,0 irgendwas, ne, PSA-Wert. Aber bei der Bestrahlung bleibt der manchmal im 0-Komma-Bereich nachweisbar, ja, auch über lange Zeit. Und das hat natürlich auch so einen psychologischen Faktor, ne, dass man nie so ganz sicher ist, weder der Arzt noch der Patient, ob das jetzt wirklich die dauerhafte, endgültige Lösung war.
Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass gerade, wenn man nicht mit dem Messer da reingeht und alles zerschnibbelt und rausholt, dass man auch dementsprechend weniger Nebenwirkung hat. Oder liege ich da falsch?
Ja, man kann schon Nebenwirkungen haben, aber so ganz falsch liegst du nicht. Also sie sind natürlich anders. Also die akuten Nebenwirkungen sind Müdigkeit, so ein bisschen Hautreizung wie beim Sonnenbrand, ne? Oder halt so wie ich eben sagte, dass Nachbarorgane so ein bisschen irritiert sind, Reizblase, dass man oft zum Klo muss oder eine leichte Reizung des Darmes mit Durchfällen oder so leichten Blutbeimengungen. Die Darmschleimhaut ist ja empfindlich, ne? Und die reagiert dann gerne mal, indem sie dann halt sich abstößt, was dann durch Durchfälle auffällt oder so ein bisschen Blutbeimengungen auf dem Stuhl. Das kann also durchaus passieren. Also das passiert ungefähr 10% der Fälle. Die Reizblase ist sogar ein bisschen häufiger. Ne? Also 4 von 10 behandelten Patienten entwickeln so eine leichte Reizblase. Das sind die akuten Nebenwirkungen. Und langfristig bleibt bei 5% der Männer bleibt diese Reizblase bestehen. Also das ist dann dauerhaft so. Ne? Dass also nach der akuten Phase, während der Bestrahlung oder kurz nach der Bestrahlung, dann auch so eine Reizblase tatsächlich nicht wieder verschwindet, sondern bei 5% der Männer auch langfristig bestehen bleibt.
2 Folgen waren mir noch bei der Operation im Gedächtnis geblieben. Einmal kann ich danach noch Sex haben, ne? Also oder funktioniert es noch, sag ich mal, erstmal im Laienmund? Und vor allen Dingen, wie ist die Chance dann bei der Strahlentherapie im Gegensatz zu der normalen brachialen Methode, nenne ich sie mal, für inkontinent zu werden? Also ist das auch geringer dann?
Fangen wir mit der Inkontinenz an, weil wir ja gerade schon über die Blase gesprochen haben. Also Inkontinenz tritt relativ selten auf, weil der Schließmuskel an sich bleibt ja unversehrt. Es kann ein Urinverlust auftreten durch diese Reizblase, also so eine sogenannte Dranginkontinenz. Die Blase wird durch die Bestrahlung irritiert und der Blasenmuskel liegt mit im Bestrahlungsfeld möglicherweise. Die Blasennerven können gereizt sein. Und dann kann man die Kontrolle über die Blase so ein bisschen verlieren. Und durch den befehlsartigen, überfallsartigen Drang kann dann Urin verloren gehen. Das passiert selten, aber das kann auftreten. Aber so klassische Schließmuskelschwäche, wie es bei der OP passieren kann, auch selten bei der OP, muss man sagen, mittlerweile. Aber das ist bei der Bestrahlung weniger oft. Allerdings, was häufiger ist, es gibt häufiger Harnröhrenengen. Das heißt also, Schleimhaut der Harnröhre, also unterhalb der Prostata, ist auch relativ strahlenempfindlich. Und da kann es dann schon in 3% der Fälle auch zu einer narbigen Enge kommen. Und das äußert sich dann später durch abgeschwächten Strahl oder vermehrte Harnwegsinfektionen, Nachtröpfeln nach dem Pinkeln, sowas kann da eher auftreten.
Jetzt haben wir über eine äußere Strahlentherapie gesprochen. Eine innere gibt es auch?
Innere gibt es auch und da gibt es dann wiederum sogar zwei verschiedene Methoden. Was beide Methoden gemeinsam haben, ist, dass sie in Narkose gemacht werden müssen. Wenn du dich zurückerinnerst an die Biopsie der Prostata, da haben wir die Prostata mit so Nadeln angepikst, um da Gewebe rauszuziehen. Ja. Und so ähnlich läuft das bei der inneren Bestrahlung auch ab. Die innere Bestrahlung heißt auch Brachytherapie. Brachy steht für kurz, also eine kurze Distanz wird dann nur überwunden von der Bestrahlung. Bei der Bestrahlung, Entschuldigung, von außen müssen ja die Strahlen den ganzen Weg durch den Körper zurücklegen, bis in die Prostata hinein. Und bei der Brachytherapie, bei der inneren Bestrahlung, müssen die Strahlenquellen nur eine ganz kurze Distanz im Gewebe überwinden. Das heißt, man nimmt also Strahler, die viel Energie abgeben, die aber eine ganz kurze Distanz im Gewebe nur überwinden. Das sind also zum Beispiel Jod oder Palladium sind da Strahlenquellen und die werden dann in Narkose in die Prostata nach einem vorher berechneten Plan berechnet man, wie viel von diesen kleinen Körnchen müssen in die Prostata rein, damit die Prostata ihre Dosis abbekommt. Und die werden dann in die Prostata eingelegt und das dauert ungefähr 2 Stunden, dieser Eingriff. Und dann bestrahlen die von innen die Prostata. Und zwar werden die Strahlenquellen so gelegt, dass also möglichst wenig Strahlung über den Rand der Prostata hinaus ins Nachbargewebe geht.
Also hoffen wir mal, dass gut gerechnet wird. Ne? Also das gesunde Gewebe außenrum soll man möglichst schonen. Ne?
Genau, und die Prostata braucht aber eine hohe Dosis. Vorteil dieser Therapie ist, man kann relativ hohe Dosierungen in die Prostata einbringen. Jetzt speziell für diese Seeds, also diese kleinen Körnchen, Samenkörnchen auch genannt, die man in die Prostata einlegt, gilt das Gleiche von den Kriterien wie bei einer Operation für Niedrigrisikopatienten. Also es darf nur auf die Prostata begrenzt der Tumor sein. PSA-Wert sollte unter 10 sein, sollten so maximal 1 oder 2 Proben nur befallen sein und der Bösartigkeitswert sollte nicht über 7a liegen. Also das müssen wir auf die vorherigen Folgen verweisen. Aber für dieses Verfahren gelten auch wieder Limitierungen, während bei der äußeren Bestrahlung eigentlich jeder lokal begrenzte Tumor bestrahlt werden kann. Aber Vorteil ist halt hier, man hat nur eine Sitzung, ja, in Narkose und dann ist die Bestrahlung fertig. Ja. Es gibt noch eine andere Bestrahlung von innen, das ist die sogenannte HDR-Brachytherapie. Da wird also meistens in 2 Sitzungen wird das Strahlenmittel, nenne ich es jetzt mal, das ist in dem Fall Iridium, wird in die Prostata über eine Hohlnadel reingehalten, wird dann einwirken gelassen und man zieht das aber dann wieder raus. Also man gibt praktisch den Strahler für eine gewisse Zeit in die Prostata hinein, macht dann während dieser Zeit die Bestrahlung, zieht aber dann das wieder zurück aus dieser Hohlnadel wieder heraus. Es verbleibt also nicht die Strahlenquelle im Körper, wie bei der LDR-Brachytherapie. Und dieses Verfahren wird dann, weil da die Dosis jetzt nicht so hoch ist bei den beiden Sitzungen, wird dann wiederum kombiniert mit einer äußeren Bestrahlung, die dann aber noch immerhin so 5 Wochen dauern muss. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr gut zu machen, fast bei allen Fällen. Also man kann es nicht machen, wenn die Prostata entweder voroperiert ist mit einer Hobelung, die wir auch schon mal besprochen hatten.
Oh ja, ich kann mich erinnern an die Folge mit Gyros, ne?
Die Gyros-Phase, genau. Wenn das Gyros rausgeschnitten ist innen, dann hat man oft nicht genug Gewebe, um diese Strahlenquellen zu verankern. Oder wenn die Prostata ganz groß ist, dann kommt man nicht an alle Stellen hin. So, dann ist das anatomisch manchmal so ein bisschen schwierig, die überall zu erreichen. Und da muss man manchmal die Prostata erst mit Hormonen vorbehandeln und verkleinern. Oder man kann halt dieses Verfahren dann nicht wählen.
Kann man denn grundsätzlich sagen, dass die Strahlentherapie für eine gewisse Altersklasse empfohlen wird oder ist das völlig vom Alter unabhängig?
Alter ist ein Faktor, aber es ist eher so, dass mit zunehmendem Alter immer weniger Männer für eine OP geeignet sind und aus diesem Grunde sich dann eigentlich tendenziell mehr Männer für eine Bestrahlung entscheiden, ne? Einfach weil in dem Alter, also jenseits der 80 beispielsweise, 80, dann eine OP eher nicht in Frage kommt.
Zu riskant.
Während die Strahlentherapie eigentlich, der muss halt dann 7 Wochen lang im Taxi jeden Tag in die Strahlenklinik fahren. Das kann man auch einem über 80-Jährigen oft gut zumuten. Mhm.
Ne? Nachsorge ist ein großes Thema nach der Bestrahlung. Wie läuft das ab?
Genauso wie nach der OP. Also man macht vor allem alle 3 Monate den PSA-Test und muss hier allerdings so ein bisschen mehr Nerven haben als bei der OP. Bei der OP macht man nach 3 Monaten den ersten PSA-Wert, der ist dann 0,0 im Idealfall und da bleibt er auch. Während bei der Bestrahlung macht man den alle 3 Monate und der fällt langsam ab. Man erreicht oft den tiefsten Wert erst nach 2 Jahren nach der Bestrahlung. Und selbst danach gibt es nochmal einen sogenannten Bounce, also einen Hüpfer. Dann kann der nochmal bis zu 0,7 über den tiefsten Wert nochmal ein bisschen hüpfen, der PSA-Wert. Und da werden oft Patient und Therapeut nervös, weil sie das nicht so gut aushalten können. Aber das ist, ich weiß nicht genau, wie das biologisch passiert, aber das ist auch ein Phänomen, was man den Patienten erklären muss, was eigentlich zur Therapie so ein bisschen dazugehört. Ne? Also alle 3 Monate den PSA-Wert, ersten 2 Jahre geht er so langsam runter, erreicht den Tiefstwert, kann dann nochmal so einen leichten Hüpfer machen und soll dann aber langfristig sich im niedrigen Bereich mit leichten Schwankungen bewegen. Ja.
Was ist eigentlich, wenn man dann hinterher feststellt, okay, jetzt haben wir schön bestrahlt, der Krebs kommt wieder, es ist nicht alles weg?
Ja, das ist das eigentliche Problem bei der Bestrahlung. Also wir hatten ja bis jetzt fast nur positive Sachen genannt, ne, für fast alle lokal begrenzten Krebse geeignet, schmerzfrei durchführbar mit geringem Aufwand. Also selbst wenn man diese Narkoseeingriff macht, tendenziell so ein bisschen weniger Nebenwirkungen als eine OP. Das ist ja alles, eigentlich muss man sagen, ja Mensch, warum lässt man nicht alle bestrahlen? Nachteil ist so ein bisschen, wenn der Krebs nach einer Bestrahlung wieder auftritt, kann man ganz schwer nur operieren. Dann ist eine OP sehr, sehr schwierig, weil die Prostata durch die Bestrahlung im kleinen Becken richtig verbacken, also so wirklich mit der Umgebung vernarbt ist. Und dann ist eine OP, eine Entfernung der Prostata, technisch sehr schwierig und dann auch wirklich mit deutlichen Nebenwirkungen behaftet, aktuell noch. Während, wenn nach einer OP wieder was auftritt, und man geht davon aus, dass es sich unten im Bereich, da wo die Prostata war, aufhält, das Karzinom, dann kann man da sehr gut nachbestrahlen. Also dann erreicht man damit auch wieder eine sehr gute Heilungsquote bei einer geringen Nebenwirkungsrate. Während umgekehrt ist das tatsächlich so ein bisschen schwieriger. Und man muss ganz ehrlich sagen, dieses Wiederauftreten von einem Prostata Krebs nach einer Bestrahlung passiert auch über alle Risikogruppen verteilt bei 20-25%. Also ist auch nicht so selten. Ne?
Ganz schön häufig, würde ich sagen.
Ja, also ich muss jetzt wirklich dazu sagen, über alle Risikogruppen verteilt, das muss ich nochmal betonen. Also wenn man jetzt die Niedrigrisikogruppe nimmt, da hat man genauso selten ein Karzinomrezidiv, also ein Wiederauftreten wie bei der OP. Aber wenn man die Hochrisikogruppe nimmt, ja, wo natürlich oft die Bestrahlung sozusagen die einzige Hoffnung ist, dann versucht man natürlich alles, was möglich ist. Dann hat man aber eine Rezidivrate, die ist höher als diese 25%. Aber in der Summe, wenn man alle Risikogruppen in einen Topf wirft, kommt bei jedem 4. bis 5. Mann irgendwann der Krebs nochmal zurück. Und das äußert sich durch einen PSA-Anstieg mehrfach hintereinander. Und zwar, wenn der PSA-Wert über 2 Nanogramm pro Milliliter über seinen tiefsten Wert geht. Also sagen wir mal, man hatte nach der Bestrahlung 0,3 als tiefsten Wert. Wenn er dann über die Jahre einen Wert von 2,3 erreicht, dann kann man davon ausgehen oder geht man davon aus, dass noch aktive Tumorzellen im Körper drin sind.
Wenn ich mich jetzt weder für das eine noch für das andere entscheiden möchte, also keine OP und bitte auch keine Bestrahlung, habe ich denn auf dem Alternativtablett, was du mir anbietest, überhaupt noch was übrig? Also gibt es noch was anderes?
Ja, gibt es. Also letztlich gibt es ganz viele verschiedene Arten von Energie, die man in den Körper reingeben kann, die man in die Prostata reingeben kann, um die zu zerstören. Und das, was derzeit, also nichts davon hat wirklich Einzug in die Leitlinien gefunden. Also so, dass es uneingeschränkt als Alternative, gleichwertige Alternative empfohlen werden kann. Aber es gibt tatsächlich Fälle, wo man weder operieren noch bestrahlen kann oder wo ein Patient gezielt das nicht wünscht. Dann kann man als mögliche Alternative die sogenannte HIFU machen. Das ist hochintensivierter, fokussierter Ultraschall. Da wird also ein gebündelter Ultraschallstrahl unter Sicht, praktisch mit der Ultraschallsonde, in die Prostata reingegeben. Und letztlich auch Energie, sowie Strahlenenergie. Man erreicht damit hohe Temperaturen in der Prostata, bis zu 90 Grad. Die Ergebnisse sind nicht ganz so gut wie bei der Bestrahlung. Die Nebenwirkungsraten sind vergleichbar. Also Urinverlust tritt auch bei etwa 3% auf, aber die Impotenzrate, oh, da haben wir eben noch gar nicht zu Ende gesprochen, die Impotenz, genau. Impotenzrate bei der HIFU liegt bei über 50%.
Ja. Oh oh.
Und bei der Bestrahlung, das hatten wir eben noch vergessen, liegt die Impotenzrate niedriger und sie kommt mit einer gewissen Verzögerung, mit einer Latenz von etwa 2 bis 3 Jahren. Aber dann liegt man auch mit der Impotenzrate bei 25 bis 40%. Mhm. Ja, also auch da kann man sagen, einer von 3 Patienten muss damit rechnen, dass seine Potenz, falls vor der Bestrahlung vorhanden, nach der Bestrahlung deutlich schlechter wird. Mhm. Auch Veränderungen beim Orgasmus sind möglich, beim Ejakulat, einfach dass dadurch, dass die Drüse nicht mehr so eine weiche, schwammartige Drüse ist, wie das vorher war, sondern das wird dann eher so eine vernarbte Drüse, die dann einfach auch nicht mehr beim Samenerguss das Ejakulat dann so rausschleudern kann oder auch die Menge, Zusammensetzung kann sich durchaus merklich verändern danach. Also es sind auch da durchaus mit Veränderungen der Sexualfunktion nach der Bestrahlung ist also durchaus auch zu rechnen.
Okay. An dieser Stelle kann man ja tatsächlich dann direkt nochmal einen Aufruf machen, auf alle Fälle zur Früherkennung gehen. Ne? Kann man ja an jede unserer Folgen im Prinzip dran heften. Ne?
Ja, das ist ja sowieso der große Obertitel über unseren ganzen Podcast. Männer, kümmert euch um eure Gesundheit. Und jetzt speziell bei der Prostata, Männer ab 45, macht die Vorsorge. Und wenn was gefunden wird, dann muss man im Prinzip die Botschaft aussenden, ist das man denkt ja immer, warum trifft es mich? Ja, das ist ja immer so das, warum kriege ich das? Ja, das bekommen sehr, sehr viele Männer. Und wenn so eine Diagnose gestellt wird, 2 Botschaften. Erstens, es ist ein Überlebensvorteil gegenüber den Männern, die nicht zur Vorsorge gehen. Und zweite Botschaft, es kann was getan werden. Ne? Wir haben die OP besprochen mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben jetzt die Bestrahlung besprochen mit Vor- und Nachteilen. Wir besprechen noch mögliche Alternativen, die es ja mit zunehmender technischer Weiterentwicklung auch möglicherweise irgendwann geben wird. Wir haben einen Gast, der uns auch noch die roboterassistierte OP genau erklären wird. Mhm. Also das sind spannende Entwicklungen, die die nächsten Jahre da auf uns zukommen. Und Botschaft ist eigentlich, kann immer was getan werden.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei so Strahlentherapie da ja auch noch viel Fortschritt in Zukunft möglich ist wahrscheinlich, ne? Da wird ja ständig dran gearbeitet mit Sicherheit, dass das noch besser wird.
Ja, also da bin ich jetzt natürlich nicht so an der Front. Mhm. Ne? Also ich bin ja bei der Bestrahlung nicht dabei und weiß jetzt nicht so genau, besuche jetzt auch nicht die Strahlentherapie-Kongresse, was sich da jetzt aktuell tut. Aber ich habe schon in den Jahren, wo ich Urologe bin, schon eine enorme Weiterentwicklung da selber miterlebt. Was wir in der Praxis daran ablesen können, dass einfach viel, viel weniger Nebenwirkungen produziert werden, ne, bei einer guten Heilungsrate. Mhm. Und ist tatsächlich so, die Geräte entwickeln sich weiter, die Energiequellen werden moderner, exakter. Ja, das durchaus spannend.
Und wo du gerade gesagt hast, du siehst es an den Nebenwirkungen in deiner Praxis, denn zum Abschluss noch eine private Frage. Die Praxiszeit für dich ist ja erstmal vorbei, ne?
Ach, Jochen. Ich hab's gemacht, ja. Ich hab den Brexit vollzogen.
Den Brexit, ja.
Den Brexit, genau.
Also erzähl ganz kurz, was waren deine Überlegungen? Wie hast du es vollzogen? Und vor allen Dingen, wie fühlst du dich jetzt gerade?
Das geht nicht, Jochen, das kann ich nicht kurz erzählen. Da müssen wir eine extra Folge, zu machen. Ich fühle mich jetzt gerade so wie nach dem Abi. So, ich fühle mich frei, also alle Möglichkeiten stehen mir offen. Und ja, ganz kurz zusammengefasst, ich musste da meinem Leben nochmal irgendwie eine neue Wendung geben, weil ich in der Konstellation, wie das war, einfach mit der Versorgung, wie man sie anbieten konnten, einfach nicht mehr zufrieden war. Das war im Prinzip eine Bewältigung von Arbeit und das war am Schluss dann ziemlich unbefriedigend. Und da wurde man auch dem Patienten nicht mehr gerecht, ist selber unzufrieden. Also mehr, wie gesagt, wenn ich das jetzt ganz in allen Details erklären würde, da müsste man eine extra Folge zu machen. Aber das lassen wir vielleicht einfach mal so stehen. Okay. Ich habe zum Jahresende den Brexit vollzogen und ja, so wie die Briten muss ich jetzt gucken, was passiert als nächstes. Ja.
Das ist spannend. Also im Prinzip, ja. du springst ja nicht ins kalte Wasser oder ist das ein Sprung ins kalte Wasser für dich gewesen? Oder?
Nein, Jochen. Ja. Nein. Ich stecke voller Ideen und Projekten und klar, das Leben wird sich ändern, aber nee, das ist kein Sprung ins kalte Wasser und ich habe auch jetzt im Prinzip schon, ich gucke ja immer nur nach vorne. Also wenn du mich kennst so ein bisschen, das, was vor mir liegt, das interessiert mich. Und das, was hinter mir liegt, da erinnere ich mich gerne dran. Aber das ist dann auch abgehakt. Mhm. Ja. Also ich möchte, falls mir Patienten zuhören, ganz, ganz liebe Grüße an alle Patienten, die das Vertrauen mir da 16, 17 Jahre ausgesprochen haben, aussprechen. Und für ganz, ganz viele Patienten werde ich auch vermissen und tut mir auch leid. Aber ich muss tatsächlich da auch nochmal neues Kapitel aufschlagen im Leben.
Das werden wir verfolgen, auf alle Fälle. Und ich bin mir ganz sicher,
live, dass sozusagen. Woche zu Woche. Ja.
Und bin ganz sicher, dass ganz viele deiner Patienten und die dich jetzt zuhören, wahrscheinlich Kommentare schreiben und dir gute Wünsche wünschen.
Habe ich,
und so.
Hast du wahrscheinlich hab ich schon ganz, ja, ganz ja. viel bekommen. Und ja, das geht einem natürlich auch nah. Ein weinendes, ein lachendes Auge, so ist das im Leben, ja.
Okay, Chris, dann gucken wir nach vorne, freuen wir uns auf die nächste Folge.
Absolut.
Ich habe ja ein Wunschthema, das möchte ich gerne in diesem Jahr noch machen. Das ist einfach, hatte ich ja schon mal gesagt, was passiert eigentlich beim Schuss in die Weichteile beim Fußball? Warum tut das so saumäßig weh?
Und dann, kann das damit zusammenhängen, dass du mal Handballtorwart warst?
Ich war mal Handballtorwart. Ich sag dir, ich bin einmal ins Tor gegangen ohne Sackschutz. Also wir haben es damals immer Sackschutz genannt, ja. Und dann habe ich so dermaßen Unterhandwurf da unten rumgekriegt. Und da frage ich mich bis heute, warum schmerzt das so? Ich habe den Schmerz immer noch im Hinterkopf.
Ja, ich frage mich auch, wieso wird man Handballtorwart? Dann immer so wie so ein Hampelmann mit ausgestreckten Armen und Beinen dem 2 Meter entfernten Werfer entgegenzuspringen. Das ist doch
der
komplette Wahnsinn. Also wir hatten ja die Folge über Fahrradfahren und urologische Organe. Mhm. Da ist also der Handballtorwart ist da sehr nah dran an diesem Wahnsinn.
Ich bin ja aber irgendwann rausgegangen, ne? Und dann bin ich Kreisläufer und Handballabwehr geworden. Das wurde mir dann noch
so gefährlich für den unteren Bereich.
Und dann können wir ja auch eine Folge über Sex machen oder so. Mir fällt mir bestimmt noch
über Sex.
Ja, also jetzt bin ich schon bei Folge 35, jetzt bin ich im Jahr 2021, bin ich ein bisschen lockerer geworden. Du weißt noch, wie bei Folge 1 ich das Wort Penis relativ selten in den Mund nehmen konnte.
Ja.
Aber
da ist deine Schamesröte noch über die Kopfhörer ausgestrahlt.
Du merkst diesen Fortschritt auch bei mir.
Absolut. Und Thema Sex habe ich noch ganz viele Themen in petto.
Sehr gut.
Ja.
Alles klar.
Wir sind auch beim Vorspiel.
Chris, okay. Danke dir, schönen Gruß nach Aachen.
Bis nächste Woche. Tschö.
Tschüss.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.